Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Es war ein kleiner Paukenschlag, als Papst Benedikt XVI. Bei seinem Deutschlandbesuch im Jahr 2006 die Entwicklungsarbeit der katholischen Kirche hierzulande kritisierte, indem er sagte, dass bei manchen die Meinung herrsche, soziale Projekte müssten vorangebracht werden, die Dinge mit Gott oder gar mit dem katholischen Glauben seien dagegen eher partikulär und nicht gar so vordringlich. Und in einer Zeit, in der die Spendenbereitschaft der Deutschen in Not- und Katastrophensituationen zwar ungebrochen ist, der christliche Glaube aber abnimmt, waren diese Worte des Papstes vielleicht prophetischer Natur. Denn, so lesen wir in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und das will heißen, auch die seelischen Nöte der Menschen dürfen nicht vergessen werden. Neben die Sorge um das materielle Wohlergehen der Menschen muss auch der Einsatz für ihre geistlichen Bedürfnisse stehen. Das weltweite katholische Hilfswerk Kirche in Not versucht seit mehr als 60 Jahren, genau diese Bedürfnisse in mittlerweile mehr als 140 Ländern zu stillen. Damit der Glaube lebt, so lautet das Leitwort des Handelns von Kirche in Not. Und wie genau das umgesetzt wird, verrät uns nun die Geschäftsführerin des deutschen Zweiges des Hilfswerks, Karin Maria Fenbert, im Gespräch mit Berthold Pelster.
Herzlich willkommen im Studio, Frau Fenbert.
Vielen Dank, Herr Pelster.
Sie sind Geschäftsführerin des Internationalen Katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Der Gründer des Werkes war Pater Werenfried van Straten. Und als er noch lebte, hat er immer wieder auch darauf hingewiesen, dass gerade in der heutigen Zeit die Arbeit für den sozialen Fortschritt, die Entwicklungshilfe, oft höher angesiedelt wird als die Missionsarbeit im engeren Sinne. Wie kommt es zu dieser Schieflage? Was sind die Ursachen?
Wie es zu dieser Schieflage kommt, vielleicht weil man in vielen materiellen Ländern, also in der westlichen Welt, den Glauben zurückgedrängt hat und sich nicht mehr bewusst ist, warum die Leute denn überhaupt angefangen haben zu helfen, dass es was mit dem Gebot der Nächstenliebe zu tun hat.
Warum ist denn der Glaube zurückgegangen in der westlichen Welt? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich denke, eine große Komponente ist sicher der Materialismus, dass es den Leuten sehr gut geht und den Eindruck haben, sie haben doch alles, da brauchen sie gar keinen Gott mehr. Und das ist sicher mit der größte Grund, ähnlich wie im Osten der Kommunismus zum Niedergang des Glaubens geführt hat, so ist es im Westen der Materialismus.
Nun ist es aber so, wir können beobachten, dass das Engagement für die Entwicklungshilfe immer noch recht groß ist, gerade auch in Deutschland zum Beispiel. Es gibt zahlreiche Hilfsorganisationen, die das Ziel haben, die Situation von Menschen in Not zu verbessern. Woher kommt denn da die Motivation?
Ich denke, das sind die Wurzeln, von denen wir noch leben. Wir sind ja ein jüdisch-christliches Abendland. Zumindest bislang gilt das noch so. Und man lebt eben aus dem, was die Geschichte lange Grund gelegt hat. Und das ist in den Köpfen der Menschen noch drin, dass man hilft, wenn andere in Not sind.
Wenn man sich nun aber die Welt von heute anschaut, mit den großen Problemen, mit den noch ziemlich großen Gebieten, wo große Armut herrscht, viele Menschen hungern noch, Millionen von Menschen, ist da denn nicht wirklich vorrangig, erstmal diese Not zu lindern, statt sich um den Glauben zu kümmern?
Ja, man muss ja bedenken, ich habe es vorhin schon gesagt, warum überhaupt geholfen wird. Und das hat irgendwo mit unseren christlichen Wurzeln zu tun und mit dem Gebot der Nächstenliebe. Und nur wenn mir der andere nicht egal ist, wenn der andere Mensch seinen eigenen Wert hat und ich deswegen auch sehe, ich muss meinem Bruder, meiner Schwester in Not helfen, dann werde ich überhaupt diesen Impuls haben, das zu tun. In nichtchristlichen Ländern ist dieser Gedanke auch nicht so verbreitet wie zumindest im ehemals oder noch christlichen Regionen der Welt.
Braucht man den richtigen Blick für den Menschen? Das christliche Menschenbild leitet sich ja ab aus der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott. Und daraus resultiert eine besondere Würde des Menschen. Würden Sie sagen, dass das ein ganz wichtiges Element ist im Engagement für den Nächsten?
Ja, das sieht man schon, wenn man allein an den Lebensschutz denkt, wo man den Wert des Menschen nicht mehr sieht, von Anfang an bis zum Ende. Dort wird der Mensch reduziert auf seine Leistung, auf seine Funktionsfähigkeit. Und dort verliert der Mensch auch leicht seine Würde.
Und wird im Extremfall vielleicht auch zum Mittel, zum Zweck, um in der Forschung eingesetzt zu werden, wenn wir an die Embryonenforschung denken.
Ganz genau.
Also der Mensch wird instrumentalisiert, seine Würde wird nicht mehr geachtet.
So kann man das ausdrücken, ja. Der Medizin-Nobelpreis dieses Jahr hat ja einiges Kopfschütteln hervorgerufen bei vor allem christlichen Denkern, weil etwas Unverständnis herrscht, wieso ein solcher Preis verliehen wird für etwas so Unnatürliches, nämlich dass eine Schwangerschaft außerhalb des Leibes der Frau herbeigeführt wird. Und man fragt sich schon, wo sind wir denn mittlerweile angekommen, dass für sowas ein Nobelpreis verliehen wird?
Kann man also sagen, dass ein sozialer Fortschritt, der sich vom Gottesglauben abgekoppelt hat, auf falsche Gleise geraten kann?
Der ist sicher sehr gefährlich. Wenn Sie keinen festen Ankerpunkt mehr haben, wenn Sie das Evangelium, den Glauben der Kirche nicht mehr als Ankerpunkt haben, dann wird alles relativ. Papst Benedikt hat das ja schon lange vorhergesehen und zum Ausdruck gebracht, vor allem kurz vor seiner Wahl zum Papst in seiner berühmten Relativismuspredigt.
Das ist ja eigentlich auch eine immer wiederkehrende Botschaft der Päpste, vor allen Dingen auch jetzt von Papst Benedikt, wenn es darum geht, so grundlegende Probleme wie zum Beispiel das AIDS-Problem zu lösen, dass man da tiefer ansetzen muss, dass man nicht nur rein mit Instrumenten, mit technischen Mitteln diese Probleme in den Griff bekommt, sondern dass man auch über die Ethik sprechen muss, über die Sexualethik in diesem Falle.
Ich spreche da ein wichtiges Thema an, was immer gerne hochgekocht wird in den üblichen Medien. Gerade dieses AIDS-Problem, da stellt sich ja die Frage, wenn man denn wirklich das christliche Menschenbild, das christliche katholische Bild von Ehe umsetzen würde, dann gäbe es ja diese Problematik sehr viel geringer, denn das hat was mit Treue zu tun. Und dass wir das große AIDS-Problem in Afrika haben, das liegt ja daran, dass dort noch in vielen Gegenden noch ein anderes Verständnis von Ehe und Familie herrscht. Und deswegen muss man, insofern haben Sie recht, tiefer ansetzen, nämlich bei diesem Grundverständnis, wenn man geheiratet hat, dass man sich gegenseitig treu ist. Und es ist auch festzustellen, in den Ländern Afrikas, wo das stärker ausgeprägt ist, ist auch die AIDS-Rate erheblich geringer.
All das deutet darauf hin, dass also die Arbeit für die Evangelisierung sehr, sehr wichtig ist. Und gerade Kirche in Not versteht sich als ein Hilfswerk, das auf die pastoralen Projekte den Schwerpunkt legt.
Ja, gerade bei uns in Deutschland haben wir seit einigen Jahren den Slogan, damit der Glaube lebt. Also uns ist die Evangelisierung sehr, sehr wichtig, weil sie die Grundlage für alle Kulturisierung ist. Vielleicht ein Beispiel dazu. 2007 habe ich China bereist und dort haben mir Professoren erzählt auf dieser Reise, dass es einen relativ hohen Prozentsatz im Vergleich zur Normalbevölkerung unter den Akademikern gibt, die zum Christentum sich bekehren. Grund ist wohl, man forscht in China, warum Europa so lange so erfolgreich war. Und man kommt dann eben zu dem Ergebnis, nicht selten, dass es irgendwie an den christlichen Wurzeln liegen muss. Und weil das ja offenbar ökonomisch erfolgreich ist, deswegen studieren manche chinesische Akademiker etwas intensiver dieses Christentum, aber rein aus ökonomischen Gründen. Und der ein oder andere findet dann doch dadurch tatsächlich zum Glauben.
Kirche in Not ist nicht nur ein pastorales Hilfswerk, sondern auch ein Hilfswerk päpstlichen Rechts. Das heißt, Kirche in Not arbeitet eng zusammen mit den vatikanischen Behörden. Hat das auch Auswirkungen auf die Prioritäten für die Arbeit von Kirche in Not?
Ja, natürlich hat das Auswirkungen. Unser Gründer, Pater Wernfried van Straten, hat schon so formuliert, jeder Wunsch des Heiligen Vaters sei uns Befehl. Das hatte mit zur Folge, dass wir uns schon vor Jahren engagiert haben für den Dialog, für die Unterstützung der orthodoxen Kirche. Das war nämlich ein großer Wunsch von Johannes Paul II. Papst Benedikt hat uns ans Herz gelegt, uns vor allem neben dem, was wir bisher machen, alles so beizubehalten, aber vor allem uns um den Nahen Osten zu kümmern und um die Medienarbeit zu kümmern.
Für den Nahen Osten gab es kürzlich im Oktober 2010 eine eigene Synode zum ersten Mal für diese Region. Alle katholischen Kirchen, die es dort gibt, Kirchen unterschiedlicher Riten, sind zusammengekommen, um über die Lage der Christen dort zu beraten. Warum war diese Synode so wichtig und was kann man sagen über die ersten Ergebnisse?
Die Synode hat sicher ihren Grund in der großen Sorge des Heiligen Vaters, dass diese Region, die ursprünglich ja die Wiege des Christentums war, wo Jesus Christus herkommt, dass die ausblutet, was die Christen angeht, dass in den letzten Jahren dort eine ganz, ganz große Abwanderungsbewegung war. Und dem versucht man sicher was entgegenzustellen und auch den Dialog zwischen den unterschiedlichen christlichen Konfessionen zu fördern.
Was sind denn die Ursachen für die Abwanderung der Christen gerade in diesem Gebiet?
Die Ursachen für die Abwanderung, das ist sicher, dass es den Christen dort nicht so besonders gut geht. Man denke zum Beispiel an den Staat Israel. Dort sind die Christen ja im Allgemeinen Palästinenser. Und den Palästinensern wird ja häufig keine Möglichkeit gegeben, einer vernünftigen Arbeit nachzugehen. Und so sind es einfach die Sorge um die eigene Familie, dass man den Lebensunterhalt verdienen kann, die dann die Familienväter dazu treibt, woanders hinzuziehen, wo sie ihre Familie ernähren können.
Zum Nahen Osten gehören auch noch andere Länder, wie zum Beispiel der Irak, wo man immer wieder hört und liest, dass die Christen dort unter massivem Druck stehen, zum Teil zum Islam überzutreten oder die Gegend zu verlassen. Es hat schon viele Tote gegeben. Hunderttausende von Christen haben das Land bereits verlassen unter diesem starken, immensen Druck. Deutet sich auf irgendeine Art und Weise eine Entspannung an?
Also ich kann die jetzt nicht erkennen. Ich bin jetzt sicher nicht der größte Experte für dieses Gebiet. Aber eine Entspannung ist nicht zu erkennen. Aber es ist natürlich besonders tragisch, dass in einem Land, wo sozusagen so eine berühmte Stadt wie Ninive, die biblische Stadt, liegt, wenn so ein Land, ähnlich wie das Heilige Land, ausblutet mit seinen Christen.
Was kann man denn dagegen tun? Was können wir in der westlichen Welt tun, um diesen Christen zu helfen?
Das ist schwierig. Also sowohl im Heiligen Land als auch im Irak haben zwar die Bischöfe lange dafür geworben und tun es noch, dass die Christen da bleiben. Auf der anderen Seite ist es auch den Christen nicht zu verdenken, wenn sie wegziehen, wenn dort keine Lebensgrundlagen mehr gegeben sind. Man kann nur mit dem Allernotwendigsten helfen. Es ist schon fraglich, ob es sinnvoll ist, im Irak Kirchenbau zu unterstützen, wenn übermorgen so eine Kirche dann wieder zerstört wird von militanten Muslimen. Bei solchen schwierigen Ländern wie dem Irak ist es wichtiger, man hört den Christen zu. Man hört den betroffenen Bischöfen und Priestern zu, damit sie merken, die sind nicht vergessen von der Weltkirche.
Ihr Hilfswerk Kirche in Not betont immer wieder, dass nicht nur der Kontakt, nicht nur die Information über die Notlagen eine wichtige Rolle spielt, sondern auch das Gebet füreinander. Kann das wirklich helfen in so einer schwierigen Situation?
Gebet kann immer Berge versetzen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Dazu rufen wir auch unsere Wohltäter auf, nicht nur für Spenden, sondern tatsächlich auch um Gebet. Ich weiß noch, Pater Werenfried hat dazu aufgerufen, die Wohltäter weltweit, wir sind in 17 Ländern ja aktiv, bei der Zeit noch des Kommunismus, als noch nicht die Wende da war, sich einen großen Funktionär vorzuknöpfen und dafür seine Gebete und Opfer darzubringen. Ich weiß noch, eine Frau aus Frankreich hat ihn dann zurückgeschrieben, auch wenn das vielleicht nicht so ganz maßvoll wäre, aber sie hätte sich Brezhnev vorgeknöpft, um ihn zu bekehren. Und man sieht ja, der Kommunismus ist gefallen. Ich denke auch aufgrund des Gebetes, das von Fatima aus gewünscht wurde. Und warum soll das Gebet nicht helfen von uns jetzt für die Christen im Irak oder in Israel?
Welche Krisenregionen gibt es sonst noch, wo Christen vielleicht unter Druck stehen oder in besonderen Notlagen sind? Wo ist Kirche in Not heute?
Kirche in Not gibt es an vielen Gebieten der Welt. Das sicher schlimmste Land für die Situation der Christen ist nach wie vor Nordkorea. Sie haben vorhin selber China genannt, wobei dort die Bedrohung irgendwie eine andere geworden ist. Wir haben es dort nicht mehr eigentlich mit einem Kommunismus zu tun, sondern die führenden Köpfe, die sind an ihrem Machterhalt interessiert. Also eigentlich geht das Ganze dort schon seit einigen Jahren sehr kapitalistisch zu. Ganz schlimme Gegenden sind sicher Pakistan, Irak haben Sie vorhin genannt, obwohl die Situation der Gesamtbevölkerung dort sicher besser ist, Saudi-Arabien und denke an Äthiopien, an Eritrea. Das sind sicher so die schlimmsten Regionen der Welt, aber auch Indien ist nicht zu vergessen. Dort gab es 2007, 2008 massivere Übergriffe auf Christen.
Eine Not der ganz besonderen Art scheint in unseren westlichen Ländern zu bestehen, während in manchen anderen Ländern, in China, wir haben es gerade gehört, das Christentum rasant wächst, immer neue Kirchen gebaut werden müssen oder denken wir an Afrika ganz ähnlich, werden in Westeuropa, in Deutschland insbesondere auch Kirchen geschlossen, weil niemand mehr zum Gottesdienst kommt. Wie kann man dieser Not begegnen?
Ja, das sieht auch wohl der Heilige Vater so. Er hat im Jahr 2010 im Frühsommer ja einen neuen Rat gegründet, nämlich den Rat für die Neuevangelisation. Der Vorsitzende dieses Rates ist Erzbischof Fisichella. Und der Rat ist vor allem für Westeuropa gegründet, nach meinem Kenntnisstand, weil es hier wirklich auch ganz dringend notwendig ist, dass was passiert. Gerade hier bei unserem Hilfswerk Kirche in Not, ich habe es vorhin erwähnt, wir sind 17 Länder, da höre ich von meinen Kollegen aus den anderen westeuropäischen Ländern, wie dramatisch es ist, zum Beispiel auch seit einigen Jahren in Irland, was als absolut katholisches Land galt. Und hier muss dringend was getan werden für die Neuevangelisation. Der Papst hat uns ja ans Herz gelegt, uns der katholischen Medien anzunehmen. Und es ist wohl sicherlich so, dass Westeuropa die Neuevangelisierung auch, nicht nur, aber auch mit katholischen Medien wie Fernsehen, Radio, Internet gefördert werden muss.
Kommen da also ganz neue Aufgaben auf Kirche in Not zu?
Pater Wernfried war immer sehr prophetisch. Und ich denke, der Geist von Pater Wernfried ist auch noch immer in unserem Werk vorhanden. Und ich denke, dass man bei uns auch die Zeichen der Zeit erkennt.
Wie arbeiten Sie denn ganz konkret für die Neuevangelisierung in Deutschland etwa?
Also wir haben seit 2004 im Deutschen Büro regelmäßig Fernsehsendungen, so wie diese hier jetzt. Wir haben Radiosendungen seitdem angefangen und wir haben Internetauftritt. Hier in der Zentrale in Königstein von Kirche in Not ist es sogar so, dass man schon viel länger angefangen hat mit Fernseharbeit. Das war auch eine Vision von Pater Wernfried. Er fand damals nicht so sonderlich viel Gehör, hat sich aber trotzdem durchgesetzt. Und heute ist das ein Segen, weil ein Verein, der unserem Hilfswerk angegliedert ist, für alle 17 Büros länderweit Dokumentationsserien erstellen kann. Und das sehr kostengünstig, weil sie eben dann von 17 Ländern genutzt werden können. Und das ist ein großer Vorteil. Und ich denke, Pater Wernfried war ein Freund der Medien, weil er schon früh erkannt hat, es ist nicht mehr so viel zu erreichen wie zu seinen blühenden Zeiten mit Predigten. Die Leute gehen eben nicht mehr so in die Kirche, sondern man kann die Leute antreffen vom Fernseher, am Radio, im Internet.
Trotzdem setzen Sie auch eine gewisse Tradition von Pater Wernfried fort. Es gab die berühmten Königsteiner Kongresse, wo Pater Wernfried und viele Bischöfe und Ordensleute aus unterschiedlichen Ländern über die Nöte der Kirche berichtet haben. Sie führen diese Tradition fort mit dem sogenannten Treffpunkt Weltkirche.
Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, Herr Pelster. Im März 2011, genauer vom 18. bis 20. März 2011, findet der Treffpunkt Weltkirche wieder statt. Diesmal sind wir in Würzburg und man hört es dem Namen ja schon an, Weltkirche. Es werden Gäste aus aller Welt da sein, also sowohl von Lateinamerika, aus Afrika, aus Asien, aus Russland, aus Westeuropa.
Wo genau wird dieser Kongress stattfinden?
Im Kongresszentrum in Würzburg. Alle anderen Räumlichkeiten waren dort nicht groß genug. Das hat den Vorteil, dass auch die Besucher, wenn sie denn wollen, gleich im danebenstehenden Hotel sich einquartieren können oder auch anderswo kostengünstigere Übernachtungsmöglichkeiten finden können. Wir haben uns für Würzburg entschieden, zum einen, weil es doch einigermaßen zentral liegt in Deutschland, gut zu erreichen ist mit der Bahn, eine Bischofsstadt. Wir haben gute Kontakte mit Bischof Hofmann von Würzburg und man hat uns dort auch von oberster Stelle sehr willkommen geheißen. Der andere Grund war natürlich, wir waren bisher in Augsburg. Dort musste die Kongresshalle saniert werden. Das wird wohl nach meinem Kenntnisstand frühestens erst Ende 2011 abgeschlossen sein. Und so brauchten wir eine Ausweichmöglichkeit.
Und was kann man auf diesem Kongress erleben?
Also ich will es mal ganz kurz mit Themen belegen. Es gibt verschiedene Buchautoren, darunter so Namen wie Peter Seewald. Es gibt einen Abend der Weltkirche, wo wir die drei Kontinente, Lateinamerika, Asien, Afrika beleuchten, teilweise mit den höchsten kirchlichen Repräsentanten. Es geht um den Dialog zwischen der orthodoxen und katholischen Kirche, wie weit wir da sind, ebenfalls mit den höchsten Vertretern von orthodoxer und katholischer Seite. Es geht um den Glauben in Westeuropa, der aus verschiedensten Sichten beleuchtet wird, vom Lebensrecht über die Familie bis zur Neuevangelisation. Es gibt eine Glaubenskundgebung, die so Freude und Begeisterung auch wirklich am Glauben vermitteln soll. Es geht um das brisante Thema Islam und Christenverfolgung. Und es geht um das Thema »Gebt uns heilige Priester«, wobei ich dazu sagen muss, als wir dieses Thema kreiert haben, wussten wir noch nichts von den Vorfällen 2010.
Also ein reichhaltiges Spektrum an Themen, durchaus brisanten Themen. Und es werden viele Bischöfe und sogar einige Kardinäle erwartet.
Ja, es werden verschiedenste Bischöfe und Kardinäle erwartet. Darunter aus Deutschland natürlich bekannt Kardinal Meissner. Dann aus Honduras Kardinal Maradiaga. Wir erwarten den Bischof von Hongkong, John Tong Hong. Wir erwarten Bischof Leo Cornelio aus Indien. Und um nur mal jetzt ein paar zu nennen, aber wir erwarten auch so bekannte Namen in Deutschland wie Christa Mewis, Gabriele Kubi, Pater Burb aus Österreich, Pater Karl Wallner etc.
Und dieser Kongress Treffpunkt Weltkirche richtet sich nicht nur an Erwachsene, sondern Sie haben ein eigenes Jugendprogramm.
Genau, das ist, bin ich ganz dankbar für den Hinweis. Am Samstagnachmittag insbesondere gibt es parallel extra Programm für Jugendliche. Außerdem wird durch KidsNet eine Kinderbetreuung angeboten für verschiedenste Altersgruppen. Insofern kann also auch die Familie kommen und die Kinder sind gut untergebracht.
Aber nicht nur das Thematische spielt eine Rolle, sondern auch das Spirituelle. Das Ganze ist von Liturgie geprägt, auch von Gebet und auch von den Sakramenten.
Ganz genau, Herr Pelster. Wir haben an jedem Tag eine heilige Messe. Am Samstag im byzantinischen Ritus, um auch mal die Vielfalt wieder erlebbar zu machen außerhalb des römisch-katholischen Ritus. Wir haben durchgehend Anbetungsmöglichkeit und es wird auch Beichtmöglichkeit geben.
Der Kongress trägt auch ein Motto.
Genau, lasst euch vom Geist entflammen, ein neues Pfingsten für die Kirche. Ich denke, nach den Vorkommnissen 2009, 2010 haben wir eine ganz besondere Sehnsucht nach einem neuen Pfingsten für die Kirche in Deutschland.
Wie kann man dieses Pfingsten herbeiführen?
Pfingsten ist nicht machbar. Aber wenn sich so viele Christen versammeln an einem Ort und wenn sie vielleicht auch das Glaubensfeuer aus anderen Teilen der Welt miterleben und was dort Christen für ihren Glauben auf sich nehmen und was sie dabei aber auch für eine Freude haben, dann kann das sicher ansteckend sein. Und sicher ist unterstützend dafür eben auch, dass wir die liturgische Komponente dabei nicht vergessen, mit heiliger Messe, mit Gebet, mit Beichte.
Wo bekommt man nähere Informationen zu diesem Kongress?
Für nähere Informationen wendet man sich am besten an das Büro von Kirche in Not in München. Oder man schaut, sofern man denn hat, ins Internet und dort die Seite www.kirche-in-not.de.
Was muss man tun, wenn man teilnehmen möchte an diesem Kongress?
Man sollte sich anmelden, aber keine Sorge, wenn Sie es vorher nicht geschafft haben, es wird immer noch Karten an der Tageskasse vor Ort geben. Übrigens, da möchte ich gerne anmerken, dass wirklich jeder willkommen ist. Es ist kein Fachkongress, sondern jeder Interessierte ist willkommen bei unserem Kongress.
Was tut Kirche in Not sonst noch für die Neuevangelisierung in unseren westlichen Ländern?
Wir nehmen, wie gesagt, diesen Slogan bei uns, damit der Glaube lebt, sehr ernst. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir Anfang des Jahres ein Glaubenspaket herausgegeben zum Sakrament der Taufe. Wir haben zum Abschluss des Priesterjahres ein Buch aufgelegt mit dem Titel »Wen Gott ruft«. Dort sind Lebensbeschreibungen, wie Priester zu ihren Berufungen gekommen sind. Wir hatten zu Beginn des Priesterjahres ein Heft herausgebracht, das der Kongregation, der Kleruskongregation in Rom besonders am Herzen lag, wo Menschen geopfert, gebetet haben, meistens waren es Familienangehörige, für ihre Söhne oder Töchter, dass sie Priester werden oder Ordensfrau oder sowas in der Art. Und zum Abschluss haben wir diesen Akzent gesetzt, weil uns das ein ganz wichtiges Anliegen auch bei Kirche in Not ist, denn eine große Aufgabe bei uns war immer die Förderung der Priester, der Priesterausbildung. Dann könnte man noch nennen, neben vielen anderen Sachen, die wir aufgelegt haben, unsere Prayerbox, speziell abgestimmt auf Spanien. 2010 war das Jakobusjahr und 2011 haben wir den Weltjugendtag in Spanien. Und darum gibt es eine neue Edition unserer Prayerbox, die ist jetzt blau und vorne drauf ist stilistisch abgebildet eine Jakobsmuschel. Und weil wahrscheinlich auch nicht alle Weltjugendtagsteilnehmer Spanisch sprechen werden oder die anderen Sprachen, sind so Kurzgebete in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch abgedruckt. Und was jetzt vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben jetzt ein Hörbuch herausgebracht mit dem Titel »Danke, Pater Wernfried«. Das ist eine Lebensbeschreibung in Form von Briefen, wo das Leben von unserem interessanten Gründer beschrieben wird.
Viele Aktivitäten, die dazu beitragen sollen, die Balance zu wahren zwischen dem Einsatz für den sozialen Fortschritt und der Missionsarbeit im engeren Sinne. Kirche in Not ist in diesem Bereich sehr aktiv. Sie haben uns das erläutert, Frau Fennbert. Vielen Dank fürs Kommen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir haben heute gesprochen über die Arbeit des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not. Und Sie können diese Arbeit im Internet verfolgen auf den Netzseiten unter www.kirche-in-not.de oder aber AT oder CH, je nachdem, in welchem Land Sie leben. Der angesprochene Kongresstreffpunkt Weltkirche, der im nächsten Jahr vom 18. bis zum 20. März im Kongresszentrum von Würzburg stattfinden wird, hat auch eine eigene Netzseite unter www.treff.-weltkirche.de. Finden Sie alles Wissenswerte zu diesem katholischen Großereignis. Wer keinen Internetanschluss hat, kann natürlich auch telefonisch Plakate, Programmhefte und alles Weitere zu diesem Kongress anfordern, und zwar unter Telefon 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0 oder per Fax mit der 50 am Ende. Mein Name ist Volker Niggewöhner und mir bleibt noch, Ihnen allen einen gesegneten ersten Adventssonntag zu wünschen. Ich sage ganz herzlichen Dank bei Simon Dach für die Bereitstellung der eben gehörten Musik. Und da wir jetzt noch ein wenig Zeit haben, wollen wir noch ein weiteres Stück Musik spielen. Und zwar Johann Sebastian Bachs Choralvariation über »Kommst du nun, Jesu«. Es spielt der Düsseldorfer Organist Andreas B. Wolf.